Willkommen zu dieser besonderen Folge von What's Up Prof. Hallo Walter.
Hi Martin.
Wie geht es dir?
Mir geht es gut.
Nun, uns muss es doch auch gut gehen, wenn wir in so einem Setting wie diesem hier sitzen.
Ja, dieses Mal ist es kein Bild.
Nein.
Das ist Realität.
Das Original.
Ja.
Wir haben ein paar interessante Rückmeldungen zu geben und interessante Themen zu besprechen. Also fangen wir doch mit einem Gebet an und danken Gott, dass er das macht. Unser Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir hier in diesem wunderbaren Setting sein können. Danke für all die Möglichkeiten und Segnungen, die du uns schenkst. Und wir bitten dich, das Gespräch zu segnen und unseren Verstand mit dem Heiligen Geist zu erleuchten. In Jesu Namen. Amen.
Amen.
Well,
Martin, wir sind bis jetzt an die 3300 Kilometer gereist.
Ja.
Was ist der Grund für diese Reise? Wir wurden eingeladen, an einer Camp-Meeting teilzunehmen. Und so fanden wir eine Lücke und entschieden uns zu gehen. Wir fuhren zu einer Camp-Meeting in Namibia.
Wir baten Gott, Türen zu öffnen, wenn es sein Wunsch wäre, und es geschah auch so.
Es war ziemlich stressig, weil wir ein paar Dinge im Voraus aufnehmen mussten, um das tun zu können. Die Zeit war begrenzt und alles, was mit so einem Ereignis zusammenhängt. Es ist ein langer Weg zu fahren. Wir entschieden, nicht zu fliegen, denn auch wenn man fliegt, muss man noch weit fahren und ein Auto mieten. Wir nahmen also unser eigenes Auto und reisten vom Osten Südafrikas nach Gauteng hinunter, wo Pretoria und Johannesburg liegen. Dann nahmen wir die Straße hinauf durch Botswana.
Ja, den Trans-Kalahari Highway.
Ja, und ich war so angenehm überrascht, denn der Verkehr war so viel geringer und auch die Straße war in einem ziemlich guten Zustand. Das bin ich in Südafrika gar nicht mehr gewöhnt. Unsere Straßen sind in einem entsetzlichen Zustand.
Das ist wahr. Und auch die Landschaft war ziemlich interessant.
Ja, also reisten wir durch Botswana, kamen später an der Westgrenze nach Namibia und reisten dann hinauf nach Gobabis, wo die Camp-Meeting auf einer Farm abgehalten wurde. Ich denke, dass es die Zuschauer interessieren könnte, zu hören, dass dieses Camp-Meeting irgendwie sehr besonders war. Ich liebe es immer, wenn ein Camp-Meeting stattfindet und mehr Nicht-Adventisten als Adventisten dort sind.
Ja, dann ist es mehr wie ein Missionseinsatz.
Ja, wie ein Outreach. Das war ohnehin auch der ursprüngliche Plan einer Zeltversammlung.
Ja.
Mit dem ganzen Tumult in der Welt und dem ganzen Aufruhr unter den Nationen ist es interessant zu sehen, dass Menschen wegen der Zeit, in der wir leben, besorgt sind. Es war ein sehr gutes Camp-Meeting, denn wir empfanden wirklich, dass Gott Herzen bewegte. Und wir hatten tatsächlich gleich nach der Zeltversammlung 5 Taufen. Manche davon wurden natürlich zuvor vorbereitet. Andere hatten studiert, aber keine Entscheidung getroffen und schlossen sich in der letzten Minute an, um getauft zu werden. Es gibt viel mehr, die sich im Tal der Entscheidungen befinden.
Ja.
Und wir sprachen über so viele Dinge, Martin. Das war wirklich interessant. Vielleicht können wir den Zuschauern ein wenig von der Zeltversammlung zeigen. Es war ja keine riesige Zeltversammlung mit Tausenden von Leuten.
Nein.
Aber wenn man an Namibia denkt und auch an den Ort, wo es stattfand, es war ja eine Zeltversammlung auf Afrikaans. Waren die Leute, die dorthin kamen, hauptsächlich aus dieser Sprachgemeinschaft? All das machte es sehr interessant. Die Vorstellungen und verschiedenen Ansichten, die verschiedenen religiösen Systeme, Calvinismus und Pfingstbewegung, all diese Thematiken. Und wir konnten alle diese Dinge im persönlichen Gespräch ansprechen.
Das stimmt. Es war sehr persönlich.
Ja.
Ich glaube, dass Gott das wirklich so beabsichtigt hatte. Nicht nur da sitzen und in der großen Menge verloren gehen. sondern mit persönlichen und vertraulichen Gesprächen.
Ja, und die Leute konnten auch unter vier Augen mit uns sprechen. Manche Leute sind zutiefst beunruhigt und besorgt und haben derartige Vorstellungen von Gott und der Bibel, dass man all diese Dinge erst entwirren und wieder Hoffnung schaffen muss. Die Leute sind ohne Hoffnung und sehen fast nur noch schwarz.
Das ist wahr.
Es ist so wunderbar, wenn sie begreifen dürfen, dass wir einem Gott der Liebe dienen. Lass uns ein bisschen Bildmaterial zeigen.
Ja, von dem, was sich so ereignete.
Als Einführung, was bei der Taufe passierte. Und dann werden wir über Hoffnung und alles, was damit zusammenhängt, sprechen.
Ja, du kannst ja noch mal ein wenig ausführen, worüber du beim Camp-Meeting gesprochen hast.
Ja, das wollen wir machen.
Nun, nach dem Camp-Meeting sind wir auf dem Heimweg nach Südafrika. Und unterwegs gibt es diese wunderschöne Landschaft. Kannst du ein wenig näher erklären, wo wir uns befinden?
Ja. Nun gut, Martin, wir entschieden uns nach dem Camp-Meeting einen etwas anderen Heimweg einzuschlagen. Wir fahren durch den Caprivi-Zipfel hinauf und dann nach Botswana hinunter. Anschließend müssen wir nach Südafrika zurück. Wir haben diese Geräusche von den Vögeln um uns herum, die im Hintergrund mit uns reden.
Ja.
Dieses Geräusch, das man im Hintergrund hört, dieses Quäh, heißt auf Afrikaans Quäfuel.
Ja.
Er heißt so, weil er Quäh macht. Genau genommen ist es ein grauer Lärmvogel und er gehört zur Buschlandschaft.
Ja, er ist auch einer der Vögel, die Warnsignale geben, wenn Probleme im Anmarsch sind. Und er im Baum sitzt, dann schreit er Quäh. Dann wissen die Tiere, okay, da ist irgendetwas.
Ja, die Jäger mögen ihn nicht wirklich, denn er warnt vorher alle Tiere. Also ich mag ihn. Ja, es muss so schwer wie möglich werden, eines von Gottes Kreaturen abzuschlachten. Der Fluss hinter unserem Sitzplatz hier ist einer der großen Flüsse in Afrika, nämlich der Okavango, der Namibia von Angola trennt. In diesem Fluss gibt es Flusspferde, Krokodile und alle möglichen Sachen. Wenn man ans Ufer geht, um Wasser zu schöpfen, sollte man lieber genau hinschauen, ob dieser schwimmende Holzstamm wirklich ein schwimmender Holzstamm ist.
Ja, und wenn er nach Botswana fließt, speist er das Okavango-Delta.
Ja, wir werden diese Route zurücknehmen. Es ist ein sehr faszinierendes Areal und es ist voller Wildtiere. Es ist eine wunderschöne Umgebung. Wir sitzen hier auf einem Zeltplatz. Ich schlafe im Zelt und Martin ist der König des Dschungels. Und schläft in seinem Dachzelt. Unsere Autos sind mit der Kameraausrüstung voll beladen. Wie soll man das nennen? Eine Arbeitsfahrt?
Ja, nun, es ist ein Abenteuer. Also ist es Adventure Prof 2.0.
Okay, aber wir wollen auch über ernste Dinge reden, während wir hier sitzen. Worüber sprachen wir beim Camp-Meeting? Nun, Martin, bei einem Camp-Meeting ist es für mich immer wichtig, den Menschen einerseits Hoffnung zu vermitteln und ihnen andererseits zu sagen, wo wir uns im Strom der Zeit befinden.
Ja.
Und wie wichtig es ist, dass wir uns auf das vorbereiten, was kommt. Eines der Themen, worüber wir sprachen, war Offenbarung, Kapitel 5, mit dem Titel Würdig ist das Lamm. Das ist wirklich ein wichtiges Studium. Und es enthält viele tiefgehende Gedanken. Also dachte ich mir, dass Sie vielleicht ein wenig darüber sprechen.
Ja.
Und eine Folge von What's Up Prof darüber machen könnten. Und den Aspekt Würdig ist das Lamm dabei ansprechen. Aber dazu noch andere Aspekte hereinnehmen, wie wo wir uns im Strom der Zeit befinden und das Gericht. Das Thema des Camp Meetings hieß Erntezeit.
Ja.
Es ist Erntezeit. Und beim Motto-Lied des Camp Meetings ging es ebenfalls um die Ernte. Nun, wir leben in der Erntezeit und wir müssen uns einige dieser Gesichtspunkte ansehen. Also nannten wir diese Folge Würdig ist das Lamm. Mhm. Ich denke, dass wir mit diesem Hintergrund gleich mitten ins Thema tauchen können.
Ja, bitte. Die Sache ist doch die, dass die ganze Atmosphäre des Camp-Meetings zeigt, beziehungsweise die Sache, die wir zeigen mussten oder zeigen wollten, die ist, dass dieses Lamm für jeden starb.
Ja.
Und darin liegt die Hoffnung.
Ja.
Also diese ganze Sache und auch die Ernte geht nur um Hoffnung.
Ja, richtig. Und besonders, weil viele im afrikanischen Umfeld einen kalvinistischen Hintergrund haben. Sie haben diese Idee einer Prädestination, dass man für die Erlösung oder das Verlorengehen vorherbestimmt ist.
Ja.
That you are predestined to be saved or to be lost.
And this is a wrong. Das ist eine ziemlich traurige Theologie. Und sie durchdringt sehr viele Denkweisen. Die Auswahl, wo Gott auswählt und vorneweg entscheidet, wer erlöst wird und wer verloren gehen wird, dabei wird die Entscheidungsfreiheit völlig verneint.
Und dann hat man, wie du sagst, keine Wahl. Wenn Gott einen erwählt, ist man der Glückliche.
Ja, meine Frage lautet immer, was für einen Sinn macht dann Evangelisation? Wir sprachen schon früher viel über diese Themen, also möchte ich nicht über Auswahl und Prädestination und so weiter sprechen. Aber es ist eine sehr traurige Theologie, denn es zeichnet Gottes Bild in einem sehr ungünstigen Licht.
Ja.
Gott gibt keine Wahl und man ist für die Verdammnis erwählt oder man ist für die Erlösung erwählt. Aber auf welcher Grundlage? Es ist eine sehr willkürliche Grundlage. Und dazu oft in einem Gebiet, in dem es viele Rassenkonflikte gibt.
So ist es.
Dann werden Kriterien verwendet, die mit der Rasse zu tun haben. Aber Christus starb für jeden.
Mhm.
Und er sendet uns aus, um der ganzen Welt das Evangelium zu bringen, was frohe Botschaft bedeutet.
Ja, jedem Stamm, jeder Sprache und Nation.
Ja. Wie kann es eine frohe Botschaft sein, wenn man ein Evangelium verbreitet, bei der einige Auserwählte und die anderen verdammt sind und man hat dabei keinerlei Einfluss?
So ist es. Und wie weiß man genau, ob man erwählt ist? Nach der Abstammung? Nach der Rasse? Das kommt nicht als frohe Botschaft an.
Ja, und dass Menschen so denken, ist auch nicht neu. Ich meine, die Juden dachten auch, sie wären die auserwählte Rasse und dass sie für die Erlösung prädestiniert wären.
Ja.
Und dass alle anderen verloren wären. Also anstatt, dass sie Verkündiger eines großartigen Erlösungsplans waren, schlossen sie sich in ihrer Nation ein und verdammten jeden, der nicht Teil davon war. Sie waren diejenigen, die gerettet waren und alle anderen waren verloren.
So ist es.
Wenn man diese Denkweise hat, hat man keine evangelistische Einstellung. Denn was bringt Evangelisation dann? Sie wäre sinnlos.
Man stellt sich selbst auf ein Podest und für den Rest, den man für nicht gerettet hält, gilt, so sei es denn.
So be it.
Wenn man jetzt das Alte Testament liest, gibt es so viele Stellen im Alten Testament, wo Menschen aus den anderen Nationen eingebunden waren. Man kann etwa beispielsweise Ruth nehmen. Oder man nimmt zum Beispiel Naaman oder die Königin von Saba. Es gibt so viele Geschichten in der Bibel, wo das Evangelium genommen und der Welt gebracht wurde und auf jeden Einfluss hatte. Als Jesus...
Hi,
willkommen. Du bist Teil des Sets.
Panda.
Jesus ging hin und lehrte die Samariter und die Jünger waren äußerst unzufrieden. Was machte er da?
Warum verschwendete er seine Zeit?
Warum verschwendet er Zeit und Mühe an Leute, die sowieso verloren sind? Was machst du hier, mein Lieber? Geh schon. Es überrascht mich, Martin, dass die mit dem kalvinistischen Denken einige der großen Missionare der Welt waren.
Ja.
Sie gingen in unterschiedliche Ecken der Welt, um jeden Stamm, jede Sprache und jedem Volk das Evangelium zu predigen. Und sie dachten, dass nur einige von ihnen auserwählt wären und andere nicht. Und das oft aufgrund der Rasse. Lass uns nicht tiefer gehen.
Nein, ein weiteres Beispiel wäre Spurgeon. Er dachte das auch.
Ja. Er hatte diese kalvinistische Denkweise.
Ja.
Wie dem auch sei, wir werden über Offenbarung 5 sprechen und das Thema ist, würdig ist das Lamm. Das Lamm, das geschlachtet wurde, wird ziemlich deutlich in Offenbarung Kapitel 5 als das Lamm, das für jeden auf dieser Welt starb, dargestellt.
Ja.
Hier ist ein Zitat aus Schatzkammer der Zeugnisse, Band 3. Darin heißt es, es wäre sehr gut, das fünfte Kapitel der Offenbarung eingehend zu betrachten, das für alle, die im Werke Gottes für diese letzte Zeit eine Rolle spielen, äußerst wichtig ist. Es gibt nämlich einige, die getäuscht werden und nicht erkennen, was über die Erde hereinbricht. Sie haben ihren Verstand für die Dinge umwölken lassen, die Sünde hervorrufen und werden entsetzlich getäuscht. Wenn sie nicht umkehren, werden sie zu leicht befunden, wenn Gott das Urteil über die Menschen spricht. Sie haben das Gesetz übertreten und den ewigen Bund gebrochen. Sie werden empfangen nach ihren Werken. Hier finden wir eine Warnungsbotschaft. Und gleichzeitig eine Botschaft der Hoffnung.
Stimmt, und auch eine Gerichtsbotschaft.
Ja, auch das Gericht spielt eine Rolle. Und auch das Gesetz. Denn das Gesetz ist der Maßstab im Gericht, stimmt's?
So ist es.
Wir müssen uns also dieses Thema betrachten und uns fragen, worum geht es dabei? Und warum ist es wichtig, diese Dinge in der gegenwärtigen Zeit zu besprechen? Lass uns also zur Offenbarung Kapitel 5 gehen. Offenbarung Kapitel 5. Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, innen und außen beschrieben, mit 7 Siegeln versiegelt. Nun, Martin, eine derartige Schriftrolle, innen und außen beschrieben, zusammengerollt und mit 7 Siegeln versiegelt, ist etwas, was in früherer Zeit sehr bedeutungsvoll war. Bei den Römern wurde ein Testament manchmal mit 7 Siegeln versiegelt. Wie schon früher besprochen, bedeutet die Zahl 7 Vollkommenheit. Die hebräische Wurzel der Zahl 7 bedeutet voll bis zum Rand. Hier ist es natürlich das Neue Testament, das in Griechisch geschrieben wurde. Aber das ist im Grunde die Bedeutung des Wortes 7.
This is of course the New Testament, so it's written in Greek. But that's basically the meaning of the word 7.
So here was this. Hier war also diese Schriftrolle, die mit 7 Siegeln versiegelt war.
And I saw a strong angel.
Und ich sah einen starken Engel, der verkündet mit lauter Stimme, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde, vermochte das Buch zu öffnen, noch hineinzublicken. Das ist wirklich eine sehr ernste Angelegenheit.
So this is a very, very serious issue.
Es ist offensichtlich, dass dieses Buch geöffnet werden sollte. Wenn wir annehmen, dass es ein Testament ist, dass es eine Verfügung ist. Eine Verfügung kann erst in Kraft treten, wenn jemand gestorben ist.
Das ist wahr.
Du könntest der Begünstigte im Testament deines Vaters sein, aber du hältst nichts, bis ein Tod eintritt, richtig?
Ja.
Das ist also ein Testament. Eine Verfügung und ein Testament.
Will and a testament.
And obviously, und es gibt selbstverständlich einen Erbteil.
Ja, einen Erbteil und auch einen Erben. Aber jemand muss sterben, damit das Realität wird. Wer wird nun die Schriftrolle öffnen? Denn es ist von äußerster Wichtigkeit, dass diese Schriftrolle geöffnet wird. Ansonsten ist das Erbe verloren.
So ist es.
Wenn sie nicht gelesen wird, kann diese Verfügung nicht ausgeführt werden. Es ist also so wichtig, dass jemand gefunden wird, der würdig ist, diese Schriftrolle zu öffnen. Es ist klar, dass das nicht irgendjemand machen kann. Denn es heißt ganz eindeutig, niemand im Himmel, kein geschaffenes Wesen im Himmel, kein Engel, kein geschaffenes Wesen von anderen Orten, niemand war würdig. Auch keiner auf der Erde. Kein Mensch kann diese Schriftrolle öffnen. Auch keiner unter der Erde. Auch kein Verstorbener könnte diese Schriftrolle öffnen. Denn sie sind genau genommen tot. Was brauchen wir also? Wir brauchen eine ganz besondere Situation. Keiner konnte also das Buch öffnen, noch hineinblicken. Das heißt, wie kann man hineinsehen, wenn man es nicht öffnet?
Ja.
Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen und zu lesen, noch auch hineinzublicken. Warum weinte er? Nun, ganz offensichtlich deshalb, weil es keine Erbschaft gibt, wenn niemand die Schriftrolle öffnet.
Das bedeutet, sie ist verloren.
Sie ist verloren. Das bedeutet, dass alles verloren ist. Wer ist daran beteiligt? Der Himmel ist daran beteiligt, weil sie im Himmel schauten, ob jemand würdig wäre.
Um es zu öffnen, ja.
Aber da gab es niemanden. Denn wie kann man es öffnen, wenn niemand gestorben war? Jemand musste gestorben sein, um die Schriftrolle zu öffnen.
Und es hat auch niemand die Autorität dazu.
Niemand hat die Autorität. Und worum geht es in diesem Testament? Das ist faszinierend. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Martin, diese Szene spielt sich im Himmel ab. Wir sprechen hier darüber, was im Himmel passiert. Es gibt eine Diskussion um das Erbe und es gibt eine Diskussion um das Buch. Und es ist eine himmlische Diskussion. Sie findet im Himmel statt.
Ja, im Himmel.
Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine 7 Siegel zu brechen. Wir wissen, wer dieser Löwe aus dem Stamm Juda ist.
Ja, das ist Jesus.
Christus. Das beschreibt ihn als Majestät mit seiner militärischen Befugnis.
Ja, es ist auch königlich.
Ja, er ist der Löwe aus dem Stamme Juda. Ein Löwe war auch ein Symbol des Stammes Juda. Als Löwe ist er ein Eroberer, er ist ein König, er ist ein General, der die himmlischen Herrscher anführt. Das beschreibt also Macht, Autorität und Stärke, Herrlichkeit und all diese Dinge. Aber es ist interessant, dass er in dieser Funktion nicht fähig ist, die Schriftrolle zu öffnen. Er kann in dieser Funktion die Schriftrolle nicht öffnen.
Das stimmt.
Also alle Macht auf dieser Erde, all der Ruhm auf dieser Erde und alle Stärke auf dieser Erde und auch die Vortrefflichkeit auf militärischem Gebiet wird ihn als Löwe aus dem Stamm Juda nicht befähigen, die Schriftrolle zu öffnen. Aber das ist er auch.
Ja, das ist eines seiner Attribute.
Und ich sah und siehe, in der Mitte des Thrones und der 4 lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten stand ein Lamm wie geschlachtet. Hier ist der Schlüssel.
Ja.
Es hatte 7 Hörner und 7 Augen, welche die 7 Geister Gottes sind, die ausgesandt sind über die ganze Erde. Hier sehen wir in Verbindung mit diesem Lamm, das offensichtlich die Schriftrolle öffnen kann, noch seinen anderen Titel, der Löwe aus dem Stamm Juda. Aber in seiner Funktion als Lamm, das geschlachtet wurde, das 7 Hörner hat. Ein Horn steht für einen König oder Herrscher in Offenbarung. Und Daniel haben wir noch ein kleines Horn, das wächst und groß wird. Hier sind es 7 Hörner, aber das umfasst auch eine Zeitspanne, eine historische Zeitspanne. Wir sprechen über eine Zeitspanne seit dem Öffnen der Schriftrolle. Also damit die Schriftrolle geöffnet werden konnte, musste jemand sterben. Hier haben wir jemand, der starb.
Das Lamm.
Ein Lamm, das geschlachtet war. Und das bedeutet, dass er die Schriftrolle öffnen kann. Aber wenn er das Lamm ist, das geschlachtet war, musste er tot sein, damit das gültig wird. Aber wenn er auch der Erbe ist,
ja, er ist ja derjenige, der sie öffnet. Also muss er lebendig sein.
Er muss der Erbe sein. Es heißt, ein Lamm wie geschlachtet. Er ist also lebendig. Er kann also in seiner Funktion als Lamm, das geschlachtet war, das Buch öffnen und gleichzeitig der Erbe sein.
Ja.
Das ist die Feinheit des Erlösungsplans. Es ist absolut brillant. Man hat eine Reihe von Zeitspannen vor Kapitel 5. Man hat im Buch Offenbarung beispielsweise Kapitel 3, worin man die 7 Gemeinden hat. Das ist die Zeitspanne, die die Geschichte der christlichen Kirche umfasst und auch, was mit ihr geschehen würde.
Eigentlich fällt es unter das, was wir zu den letzten Tagen besprachen.
Ja.
Die christliche Ära. Diese ganze Zeitspanne, und in dieser Zeitspanne gibt es wieder verschiedene Abschnitte, woraus sich diese verschiedenen Gemeinden zusammensetzen und auch diese Siegel.
Richtig. Wenn man über diese 7 Kirchen liest, entsteht die Vorstellung eines Konflikts. Denn es fängt mit dieser ersten Gemeinde an, die voller Feuer ist und das Evangelium in seiner Reinheit besitzt. Dann hat man einen Niedergang und in der Mitte hat man eine Gemeinde, die sich in Finsternis befindet. Und darauf bricht das Licht wieder aus, dieser Finsternis hervor. Und schließlich hat man die letzte Gemeinde, die sich in einem Laodicea-Zustand befindet. Es gibt also diesen Fluss durch die Geschichte hindurch. Diese Zahl 7, diese 7 Zeitabschnitte. Er ist derjenige, der über all diese Zeitabschnitte die Kontrolle hat. Und er hat 7 Augen. Er ist Gott und sieht alles. Und er wird uns die Informationen geben, worum es in dieser Schlacht geht und welche Entscheidungen wir bezüglich dieser Schlacht treffen müssen. Und auch darüber, für welche Seite wir unsere Wahl treffen sollen. Hier gibt es also eine himmlische Diskussion über diese Entsiegelung der Schriftrolle. Dann heißt es, welche die 7 Geister Gottes sind, die ausgesandt sind über die ganze Erde. Nun, Martin, für wen ist diese Botschaft, die der ganzen Welt gegeben werden soll?
Nochmals, für jeden Stamm, jede Sprache und jede Nation.
Okay, im Grunde befasst sich die Botschaft mit einem Erbe. Man kann entweder Teil dieses Erbes sein oder man kann sich dafür entscheiden, nicht Teil dieses Erbes zu sein, richtig?
Eigentlich ist es ein wenig anders als ein irdisches Testament. Denn hier kann man wählen, ob man das erben möchte oder nicht.
Richtig. Wenn man etwas erbt, erbt man dann notwendigerweise immer nur das Gute und die Güter? Oder erbt man manchmal ein Paket, in dem sich auch Negatives befindet?
Ja, leider alles.
Wenn dein Vater also schwer verschuldet war, dann wird doch von dieser Erbschaft nicht viel übrig bleiben, stimmt's?
Das stimmt.
Und hier haben wir eine Situation, in der wir genau genommen einen kosmischen Konflikt haben. Und ein Erbe, das verloren ging. Ein Erbe, das wiedergewonnen werden musste. Aber um das Erbe zu gewinnen, muss jemand sterben. Das ist also eine faszinierende Geschichte. Und wir müssen dieses Kapitel 5 einfach enträtseln und verstehen, was es mit dem Lamm auf sich hat, das würdig ist.
Ja.
Hier haben wir ein Zitat aus dem Wirken der Apostel. Darin heißt es, Johannes erblickt den Heiland unter dem Bild eines Löwen, der da ist vom Geschlecht Juda und eines Lammes, wie wenn es erwürget wäre. Offenbarung 5, 5 und 6. Diese Sinnbilder stellen die Verbindung der Allmacht mit der sich aufopfernden Liebe dar. Der Löwe aus Juda, so schrecklich er für die Verächter der göttlichen Gnade ist, wird für die Gehorsamen und Treuen das Lamm Gottes sein. Das ist sehr gut ausgedrückt.
Wunderschön. Jetzt versteht man, wie diese beiden zusammenfinden.
Ja. Die Feuersäule, die den Übertretern des Gesetzes Gottes Schrecken und Zorn ankündet, ist denen, die seine Gebote gehalten haben, ein Zeichen des Lichtes, der Barmherzigkeit und der Befreiung. Gott ist stets eine Mehrheit. Wenn der Schall der letzten Posaune in das Verlies des Todes dringen wird, dann werden die Gerechten triumphieren, aus ihren Gräbern hervorgehen und ausrufen: Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg?
Death, where is thy sting, O grave, where is thy victory?
Vereint mit Gott, Christus, den Engeln und den Getreuern aller Zeiten, werden sie dann eine unübersehbare Mehrheit bilden. Christi wahre Jünger folgen ihm durch schwere Anfechtungen, wobei sie Selbstverleugnung üben und bittere Enttäuschungen ertragen. Das alles zeigt ihnen jedoch, wie die Sünde, die sie verabscheuen lernten, Schuld und Weh bringt. Als Teilhaber der Leiden Christi sind sie dazu ersehen, auch an seiner Herrlichkeit teilzuhaben.
Partakers of Christ's suffering, they are destined to be partakers of his glory.
Ist das nicht ein wunderschönes Zitat?
Ja, das ist es. Es setzt den ganzen Erlösungsplan ins rechte Licht.
Richtig. Wenn er also diese Schriftrolle öffnet und wir etwas über das großartige Erbe lesen, dann lesen wir auch etwas über den Preis, der gezahlt wurde, um dieses Erbe zu erlangen.
So ist es.
Wir lesen auch etwas über den Konflikt, der mit dem Wiedererlangen dieses Erbes verbunden ist. Warum weinte er denn? Weil alles verloren war.
Ja.
Wenn diese Rolle nicht geöffnet werden würde, wäre alles verloren. Diese Rolle enthält also Informationen zum großen kosmischen Konflikt und wie er gelöst wird. Und auch zu den Entscheidungen, die man treffen muss. Man hat die Wahl, entweder dem Löwen aus dem Stamm Juda gegenüberzustehen oder vor das Lamm, das wie geschlachtet war, zu kommen. Das ist die Wahl, die man hat.
So ist es. Und anschließend die Herrlichkeit, das Erbe zu empfangen.
Ja. Hier ist ein Zitat aus Testimonies to Ministers and Gospel Workers. Der erhöhte Erlöser soll in seinem mächtig wirksamen Werk als das geschlachtete Lamm dargestellt werden, das auf dem Thron sitzt, um die kostbaren Segnungen des Bundes und den Gewinn zu verteilen, den er durch seinen Tod für jede Seele erwarb, die an ihn glauben würde. Johannes konnte diese Liebe nicht in Worte fassen, sie war zu tief und zu breit. Er fordert die Menschheitsfamilie auf, sie zu sehen. Christus fleht oben in den himmlischen Höfen für die Gemeinde und bittet für die er den Preis der Erlösung mit seinem Blut und eigenem Leben bezahlte. Jahrhunderte oder Zeitalter können die Wirkungsmacht seines versöhnenden Opfers nie vermindern. Die Botschaft des Evangeliums, seiner Gnade, sollte der Kirche mit klaren und deutlichen Worten gegeben werden, damit die Welt nicht länger sagen kann, dass Siebenten-Tags-Adventisten ständig über das Gesetz reden, aber nicht Christus lehren, noch an ihn glauben. Nun, das ist eine barsche Zurechtweisung.
Ja, denn das tun die meisten Leute immer noch.
Ja, das machen viele. Sie glauben, wenn sie mit dem Gesetz übereinstimmen, dann haben sie irgendwie die Gerechtigkeit geerbt. Sie erben keine Gerechtigkeit, denn eine ungerechte Seele kann sich nicht selbst aus ihrer tödlichen Benommenheit herausnehmen und sich selbst Leben geben. Das kann doch nur Christus. Das Gesetz ist essentiell, denn es verdammt uns. Aber wer allein kann uns vor dem Fluch der Sünde retten?
Nur Christus.
Nur Christus erlöst uns vom Fluch der Sünde. Die Botschaft des Evangeliums geht tatsächlich um Gerechtigkeit aus Glauben.
Nun, so wie du vorher auch erklärt hast, ist es tatsächlich dessen Kern.
Die Versöhnung ist ein essentieller Teil davon. Martin, Können wir also annehmen, dass der Feind die Gerechtigkeit aus Glauben angreifen wird?
Das wird eines seiner Hauptangriffspunkte sein.
Und wird er die Versöhnung angreifen?
Unbedingt, oh ja. Ich denke, dass er die Versöhnung hasst.
Er hasst die Versöhnung. Na gut. Wenn er sie also mit einer Botschaft der Werksgerechtigkeit ersetzt, wird er die Botschaft vom Lamm, das geschlachtet war, verneinen.
Das ist wahr. Aber er wird außerdem noch etwas anderes hereinbringen.
Wie viele Menschen wurden in dieser Welt umgebracht?
Oh, Millionen, Milliarden.
Millionen. Aber keiner konnte versöhnen.
Nein.
Keiner von ihnen. In keinem dieser Tode lag eine Versöhnung. Diese Tode hatten also keinen Anteil an deiner oder meiner Erlösung. Nur ein Tod und eine Auferstehung spielte bei unserer Erlösung eine Rolle.
Nun, wie ich schon vorher sagte, kam er mit Werksgerechtigkeit daher. Aber er hat noch etwas anderes gesagt. Einmal gerettet, immer gerettet.
Das ist eine neue Theologie. Einmal gerettet, immer gerettet.
Man hat also diese zwei Extreme.
Es ist nicht so kompliziert, sich zu fragen, wer der Feind der Versöhnung und der Feind der Gerechtigkeit aus Glauben ist.
Ja.
Man muss sich nur die päpstlichen Dekrete ansehen, dann weiß man, wer der Feind ist. Diejenigen, die behaupten, dass Gerechtigkeit aus Glauben laut dem Konzil von Trient ein Anathema ist, sind für immer verflucht. Wir stimmen diesem kleinen Vogel zu. Da fliegt er. Also, die Versöhnung anzugreifen ist so eine Beleidigung. Die Jesuiten haben zum Ziel, die Versöhnung anzugreifen. Und sie sagen, dass Christus nie für uns starb. Er war nur ein Beispiel. Sie setzen ihre Heiligen auf die gleiche oder auf eine höhere Ebene als sogar Christus. Einen der Heiligen, den sie so gerne hervorheben und ihn mit der Versöhnung vergleichen, ist der heilige Franziskus.
Ja.
Und wir haben einen jesuitischen Papst, der sich den gleichen Namen gegeben hat, der die Versöhnung leugnet und auch die Gerechtigkeit aus Glauben leugnet. Das sind Feinde Gottes.
Ja, wie du gerade sagtest, darum geht es doch. Wenn man auf dieser Seite steht, möchte der Feind die Versöhnung loswerden. Dann hat man im Grunde den Teufel zum Vater.
Richtig. Also das Gesetz ist sehr wichtig, denn das Gesetz sagt uns, was richtig und was falsch ist. Aber das Gesetz rettet uns nicht.
Nein.
Die Menschen sollten eines verstehen. Sobald man die Thematik vom Gesetz und Gnade begreift, wird man sie ins richtige Verhältnis setzen. Wir werden ein wenig über die Herrlichkeit des Lammes sprechen und warum das Lamm würdig ist. In Offenbarung Kapitel 5, Vers 7 kommt das Lamm und nimmt das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Nun, das ist Gott, der Vater.
Ja.
Gott, der Vater, sitzt dort und das Lamm ist würdig, die Schriftrolle zu nehmen. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder, und sie hatten jede eine Harfe und eine goldene Schale voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Das ist ein sehr schönes Bild, Martin. Er nimmt die Schriftrolle und die himmlischen Wesen, die Cherubim, die um den Thron sind, diese vier und die Ältesten, das heißt, die Vertreter der anderen, ungefallenen Welten, fallen nieder. Das ist eine Szene im Himmel und beten im Grunde das Lamm an.
Fall down, this is a heavenly scene, and basically worship the Lamb, right?
Sie haben etwas in ihrer Hand, nämlich goldene Schalen voller Räucherwerk, welche die Gebete der Heiligen sind. Es ist offensichtlich, dass hier unter dieser Erde ein Konflikt vor sich geht und die Gebete der Heiligen zu Gott aufsteigen. Ich liebe diese Begleitmusik. Sie steigen zu Gott auf und sind ein fester Bestandteil dessen, was im Himmel geschieht. Der Himmel ist also nicht von der Erde getrennt.
Nein.
Er ist durch die Gebete verbunden.
Da findet man sich dann bei dieser Theologie wieder. dass Gott die Welt zwar schuf, sich aber
distanzierte,
so wie es die Deisten glauben. Das zeigt einem tatsächlich, dass es nicht so ist. Nein.
Gott ist Teil davon, eng eingebunden.
Sogar der ganze Himmel ist eingebunden.
Wohin gehen diese Gebete? Sie gehen direkt hinauf zum Thron, richtig? Und sicherlich sind diese Gebete, die da aufsteigen, Gebete über die Sorgen, das eigene Leben, alles, was mit diesem Kampf und den Entscheidungen zwischen Gut und Böse zusammenhängt. Und Bitten. Sie gehen nicht verloren. Sie werden nicht in normalen Schalen auch bewahrt, sondern in goldenen Schalen.
They're kept in not ordinary vials, golden vials.
So this is. Das ist eine völlige Einbeziehung jedes Menschen, der hier unten auf dieser Erde betet.
Person down here on this earth.
Und oft ist es nur das Gebet eines Einzelnen, das es Gott ermöglicht, auch unter denen zu wirken, die ihn hassen.
Ja.
Und oft deren Leben rettet.
Wie wahr. Ich meine, wie oft hat Mose für die ganze Versammlung gebetet?
Ja, und wir werden das Lied des Mose singen, stimmt's? Du hast das auf der Zeltversammlung gesungen, richtig?
Ja, wir werden es aufnehmen.
Zusammen mit meiner Frau. Habt ihr es schon aufgenommen?
Nein, noch nicht. Wir werden es irgendwann machen.
Beeilt euch da mal, okay?
Ein so schöner Text.
Ja. Sonneke hat die Musik geschrieben und ich glaube auch den Text verfasst, der aus dem Psalmen kommt. Aber das ist eine andere Geschichte. Du bist jetzt verpflichtet, Martin.
Das ist gut. Dieses alte Lied erzählt eigentlich auch die Geschichte von der Gerechtigkeit aus Glauben und von der Errettung.
Okay. Lass uns einen Blick auf Im Dienst für Christus werfen und sehen, was dort über die goldenen Schalen steht, die mit dem Gebet der Heiligen gefüllt sind. Gottes Werk soll durch das Zusammenwirken menschlicher und göttlicher Mitarbeiter zur Vollendung geführt werden. Diejenigen, die sich nur auf sich selbst stützen, betreiben anscheinend munter Gottes Werk. Wenn sie es aber ohne Gebet tun, ist ihre Aktivität nutzlos, weil das ja alles von Gott abhängt. Könnten Sie in das Rauchfass des Engels blicken, der am goldenen Altar vor dem Thron in dem Regenbogen steht, würden Sie erkennen, dass die Verdienste Jesu mit unseren Gebeten und Anstrengungen vermischt sein müssen. Ist das nicht der Fall, sind sie ebenso wertlos wie das Opfer Kains. Könnten wir all die Aktivitäten menschlicher Werkzeuge so sehen, wie sie vor Gott erscheinen, würden wir begreifen, dass nur der Dienst, der unter viel Gebet und durch die Verdienste Christi geheiligt geleistet wird, der Prüfung im Gericht standhalten wird. Wenn die große Bewertung stattfindet, wird man den Unterschied erkennen zwischen dem, der Gott diente, und dem, der nur meinte, ihm zu dienen. Martin, wenn wir nicht beten, sind unsere Bemühungen nutzlos.
Das ist wahr. Und weißt du was?
Und wenn unsere Gebete selbstsüchtig sind, sind sie sogar noch nutzloser.
Und wie wir noch sehen werden, können sie auch nicht vor den Thronraum gelangen, wenn diese Gebete nicht mit der Gerechtigkeit Christi vermischt sind.
Also die Gerechtigkeit Christi, die Versöhnung und das Zusammenwirken des himmlischen und irdischen Bereichs können nur auf Gebet aufgebaut sein.
So ist es. Und wenn man noch andere Abschnitte aus dem Geist der Weissagung liest, ist Gesang im Gottesdienst genauso wichtig wie das Gebet.
Richtig. Martin, irgendwann müssen wir über Musik sprechen.
Ja.
Und sie sangen ein neues Lied. Nun, du sagtest das gerade. Sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen.
And out of every kindred and tongue and people and nation. Now let's just go.
Lass uns kurz zu dieser Zeltversammlung mit all diesen Ideologien zurückkehren.
Can it be plainer than this?
No. Kann es noch deutlicher gesagt werden? Und hast für Gott erkauft mit deinem Blut Wie kann man es wagen zu sagen, dass wir nicht durch des Lammes Blutes erlöst sind? So wie es die Jesuiten tun.
Ja.
Wie kann man es in direktem Widerspruch zu diesem Vers tun? Und für wen wurde der Preis bezahlt? Jeder Stamm. Spielt da irgendeine Auswahl oder irgendeine Überlegenheit hinein?
Nochmals, wie kann man es dann wagen, so etwas zu sagen?
Und Sprachen. Jede Sprachgemeinschaft, einfach jeder. Und Völker und Nationen. Für wen soll also die Erlösung sein?
Für jeden.
Für jeden. Der Preis wurde jedem gezahlt. Und wenn man das nicht versteht, ist das eine Beleidigung für Gott.
Ja.
Tatsächlich ist es eine Anklage.
Das ist es.
Und falls es so etwas wie diese Auswahl gäbe, wären alle, die nicht ausgewählt wurden, völlig im Recht, Gott vorzuwerfen, dass seine Gerichte nicht gerecht sind. Aber dieses Lamm ist würdig. Er ist würdig. Und hast uns zu Königinnen und Priestern gemacht für unseren Gott. Ist das nicht erstaunlich? Aus den Tiefen der Schande auf die Ebene von Herrschern emporgehoben. Und von Priestern.
Ja.
Nun, Priester sind diejenigen, die die Gottheit repräsentieren sollen. Wenn man die Gottheit in einem falschen Licht repräsentiert, ist das eine ernste Sache, richtig?
Das stimmt.
Und wir werden herrschen auf Erden. Und ich sah und ich hörte eine Stimme von vielen Engeln rings um den Thron und um die lebendigen Wesen und die Ältesten, und ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000. Das sind Millionen und Abermillionen. Das ist doch eine Mehrheit, stimmt's?
So ist es.
Sie sprachen mit lauter Stimme: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist. Wessen ist das Lamm würdig? Zu empfangen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Martin, das ist eine ziemlich lange Liste.
Das ist wahr.
Und um Kraft und Reichtum zu empfangen. Nun, er hat die Kraft. Er ist der Löwe aus dem Stamm Juda. Aber
ja,
um das Erbe zu gewinnen, musste er geschlachtet werden. Und
getötet.
Um das Erbe zu gewinnen, musste er auch auferstehen. Denn ansonsten kann man nicht erben. Nun gut.
Nein. Man muss wieder auferstanden und lebendig sein, um etwas zu empfangen.
Und die Reichtümer konnten wiedergewonnen werden, indem er zum Lamm wurde, das geschlachtet war. Und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist. Das bedeutet jeder, der im Himmel ist, die ganze Engelschar, alle geschaffenen Welten, jeder auf der Welt und jeder, der gestorben ist. Und was auf dem Meer ist, also unter den Völkern oder sogar wer buchstäblich im Meer begraben wurde. Und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Haben wir hier eine Beschreibung von Vater und Sohn?
Ja.
Und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen. Und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Martin. Wenn hier alle die himmlischen Wesen niederfallen und ihn anbeten, muss er Gott sein.
Er kann nur Gott sein, denn nur Gott kann Anbetung annehmen.
Okay, es ist also sehr wichtig, dass wir jede einzelne Nuance des Buches Offenbarung verstehen. Und Kapitel 5 stellt uns die Geschehnisse dort in ihrer ganzen Fülle vor. Lass uns also versuchen, einen kleinen Einblick von dem, was hier geschieht, zu bekommen. Die Schriftrolle in der Hand dessen, der auf dem Thron saß, als Christus kam, der geliebte Sohn Gottes, um seine Ansprüche auf den Weinberg geltend zu machen, da zeigte ihm die Gärtner unverhohlen ihre Verachtung und sagten, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Das hohe Ideal von Gerechtigkeit, das Christus ihnen ständig vor Augen führte, war ihnen verhasst. Sie merkten, wie er durch das, was er sagte, ihre Selbstsucht bloßstellte, und darum beschlossen sie, ihn zu töten. Seine beispielhafte Wahrhaftigkeit, seine ehrliche Frömmigkeit und geistliche Reife, die sich in allem seinem Tun zeigte, waren ihnen in höchstem Maße zuwider.
Schau, sogar die Nachfolger Christi müssen das jetzt durchmachen.
Ja, durchaus. Spricht Pilatus zu ihnen: Soll ich euren König kreuzigen? Die Hohenpriester antworteten: Wir haben keinen König als den Kaiser. Martin, befindet sich die christliche und evangelikale Welt auf dem gleichen Weg?
Genau das meine ich.
Sagen Sie nicht: Wir haben keinen König als den Kaiser? Und dann machen Sie den Papst zum Haupt der ökumenischen Bewegung? Und beten Sie ihn nicht an, indem Sie seinen Vorschriften gehorsam sind?
Anders geht's nicht.
Und als Pilatus sich anschließend die Hände wusch und sagte: Ich bin unschuldig an seinem Blut, da stimmten die Priester in das Geschrei des verblendeten Pöbels mit ein: Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Das also war die Wahl, die Israels Geistlichkeit traf. Sie wurde in das Buch eingetragen, das Johannes in der Hand dessen sah, der auf dem Thron saß. Denn in diesem Buch über das Erbe befindet sich auch eine Beschreibung des Konflikts und wer es annahm und wer nicht. Denn das Erbe umfasst nicht nur das Wiedergewinnen des Reiches, sondern auch die Erlösung der Menschen. Und hier sehen wir das Thema der Entscheidung. Die jüdischen Führer trafen eine Wahl und deshalb wurden sie nicht als Teil des Erbes akzeptiert. Es ist sehr wichtig, dass wir verstehen, worum es bei dem Erbe geht und wie man es erlangt. Man muss das geschlachtete Lamm annehmen und man muss ihn als König annehmen.
Ja.
Sie mussten sich niederwerfen, sogar die himmlischen Wesen warfen sich nieder. Aber sie weigerten sich.
Ja.
Okay. Ihre Entscheidung wurde also in das Buch eingetragen, das Johannes in der Hand dessen sah, der auf dem Thron saß und das kein Mensch öffnen konnte. In ihrer ganzen Rachsucht wird diese Entscheidung ihnen erneut vor Augen geführt werden, an dem Tag, wenn der Löwe aus dem Stamm Juda das Buch entsiegeln wird. Martin, dieses Buch enthält diese Geschichte. Aber diese Geschichte ist 2000 Jahre her.
Ja.
Möchtest du auch an dieser Geschichte teilhaben?
Ja.
Und an der Wahl?
Das möchte ich, denn sonst kann ich kein Erbe sein.
Das Buch kann nicht nur diesen Teil enthalten, sondern muss auch den Rest enthalten.
Das ist wahr.
Wir lesen in Manuscripts Releases Band 9, dass das Buch mit den 7 Siegeln die Geschichte der Welt enthält. Dort in seiner geöffneten Hand lag das Buch, die Schriftrolle mit der Geschichte von Gottes Fügung und Vorsehen, die prophetische Geschichte der Nationen und der Gemeinde. Darin waren die göttlichen Aussprüche, seine Autorität, seine Gebote, seine Gesetze, der ganze symbolische Ratschlag der Ewigen und die Geschichte aller herrschenden Mächte der Nationen enthalten. Denn es hat mit Entscheidung zu tun. Wer erwählt sich was? Jene Rolle enthielt in symbolischer Sprache den Einfluss jeder Nation, Sprache und Volkes von Anbeginn der Welt bis zu ihrem Ende. Wenn ich es zusammenfassen könnte, Martin, könnte ich vielleicht Folgendes schreiben. Nur diejenigen, die die Lektion der Demut und des Gehorsams gelernt haben, können verwandelt und verherrlicht werden. Die Menschheit strebt nach Verherrlichung, ohne die Anforderungen zu erfüllen, nämlich einen veränderten Charakter, der den Charakter Christi widerspiegeln soll. Sie begehren den Löwen aus dem Stamm Juda, um sie vor der Knechtschaft ihrer Umstände, nicht aber von der Knechtschaft der Sünde zu befreien.
Ja.
Taten das nicht auch die Juden?
Die meisten Leute. Sie wollen in ihren Sünden gerettet werden.
Ich höre so oft: Gott tut nichts für mich. Ist Erlösung nicht etwas für uns? Sie streben nicht nach der Demut des Lammes, am allerwenigsten nach dem geschlachteten Lamm, das von selbst aufopfernde Liebe zeugt. Die Warnungsbotschaft an die Welt ist ein Ruf zur Umkehr und Buße und muss zuerst beachtet werden, bevor wir uns für ein Erhöhtwerden eignen können.
Und das ist der ganze Plan. Man kann das nicht übergehen und sagen, oh, ich bin gerettet und kann mit dem weitermachen, was ich schon immer getan habe.
Richtig. Martin, nur das geschlachtete Lamm war als würdig angesehen worden. Wenn wir jetzt an den Tod des allerersten Tieres zurückdenken, der sich auf dieser Welt ereignete, hatten Adam und Eva gesündigt. Und sie versteckten sich.
Adam und Eve had sinned. And they had hidden themselves.
Yes. Ja.
And they.
Sie sahen, dass sie nackt waren. Sie hatten das Kleid der Gerechtigkeit verloren, das sie zuvor umhüllt hatte.
Yes. Ja.
And they.
Sie versteckten sich und machten sich Schürze aus Feigenblättern. Die Menschheit liebt Kleider aus Feigenblättern und weist die Bekleidung mit der Gerechtigkeit des Lammes zurück.
Ja, sie wollen es immer selbst machen.
Sie wollen es zu ihren eigenen Bedingungen machen. Sogar heute hat man in der Freimaurerei den Schurz. Und der Schurz steht für die Feigenblätter. Es ist die eine Erklärung, sich mit der eigenen Gerechtigkeit zu bedecken. Doch jene Gerechtigkeit war nahtlos. Als Gott Adam rief, wo bist du? Und Adam sagte, ich fürchte mich. Sprach Gott einen feierlichen Erlass aus, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Und er wird dir den Kopf zertreten, aber du wirst ihn in die Ferse stechen.
Between thee and the woman, between thy seed and her seed, and he shall crush thy head, or it shall crush thy head.
Ja.
And he.
But he shall bruise thy heel. That is.
Das ist die Kriegserklärung gegen die Schlange und gegen den Samen der Schlange, gegen jene, die die Denkweise der Schlange annehmen.
Those that adopt the mindset of the serpent.
Yes. Ja.
And the seed of the woman. Und der Same der Frau. Laut Paulus steht Samen in der Einzahl und bezieht sich auf Christus. Und jeder, der in diesem Samen ist, der in Christus ist, ist Teil dieser Verheißung. Aber es wird Feindschaft geben. Und dann mussten Tiere sterben. Die Bibel sagt nicht, welche Tiere genau. Aber es musste ein reines Tier gewesen sein. Wer tötete es? Wenn wir uns die Stiftshütte betrachten, dann musste der Sünder das Lamm schlachten.
So ist es.
Also nehme ich an, dass Adam das erste Tier schlachten musste. Aber dann heißt es, dass Gott die Felle nahm und sie mit den Fellen bekleidete. Dieses Tier. Nehmen wir an, dass es auch ein Lamm war. Dieses Tier, sagen wir, dort war es auch ein Lamm, steht für das geschlachtete Lamm. Das ist die erste Verheißung der Erlösung, durch die Versöhnung.
Ja.
Wenn nun dieses Tier da lag und geschlachtet war und das Fell entfernt worden war, ist das eigentlich ein Todesurteil, das Gott über sich selbst gesprochen hatte.
So ist es.
Denn er steht für das geschlachtete Lamm.
So ist es. Und Nacktheit des Tieres, ohne Haut und Fell, ist eine weggenommene Gerechtigkeit.
Um dieses Fell entfernen zu können und Adam und Eva damit zu bekleiden, denn er machte für Adam und Eva Kleider, musste das Lamm tot sein.
Ja, es musste sterben.
Es musste sterben. Das ist doch ein ziemlich tiefgründiger Gedanke. Damit dieses Lamm alles wiedererlangen und die Schriftrolle entsiegeln und all diese Dinge tun konnte, musste es eine Auferstehung gegeben haben.
Ja.
Aber es musste auch einen Tod gegeben haben. Wenn man nach Golgatha geht, als Christus an dieses Kreuz erhöht wurde, wo war da sein Gewand?
Where was his robe?
Es wurden Lose darüber geworfen.
Ja, weil sie es nicht zerreißen konnten.
Sie konnten es nicht zerreißen.
Weil es nahtlos war. Es gab keine Naht an diesem Gewand, das seine Gerechtigkeit darstellte. Aber es wurde ihm weggenommen und der Wache gegeben, die darüber das Los warf.
the gods and they cast lots for it. So how did
Wie hing er also an diesem Kreuz, völlig nackt?
Ja.
So wie dieses erste Tier, dessen Haut abgezogen wurde. Er war völlig nackt für alle sichtbar.
So wie Adam und Eva.
Bevor sie sich Kleider ihrer eigenen Gerechtigkeit machten.
Ja.
Aber das konnte sie nicht retten. Diese Feigenblätter mussten weg. Jedes System, das sich auf eine Erlösung durch eigene Werke gründet, wie die Freimaurer oder der Katholizismus, der sie durch seine Jesuitenorden kontrolliert, muss dieses Kleid aus Feigenblättern entfernen und es durch das Kleid der Gerechtigkeit ersetzen lassen, das von Christus kommt. Denkt man an das Geschehen, was dort stattfindet, begreift man, dass Gott selbst dort den Typus zeigt und damit sagt, das werde ich für euch tun. Ich werde sterben. Das ist der einzige Weg, wie ich das Erbe wiedergewinne.
Es ist eigentlich unvorstellbar.
Aber ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Und er wird dir den Kopf zertreten. Wenn man jetzt etwas zur Zeit von David vorspult, wo man David und Goliath hat, hat man eine andere typologische Geschichte. Der Philister steht für Satan, richtig? Wenn man etwas weiterliest, wird einem von seinen Brüdern berichtet, dass sie sechs Finger hatten.
Ja.
Er hat also etwas mit der Zahl 6 zu tun. 6 Finger, 6 Zehen. Wir nehmen also an, dass Goliath auch 6 Finger hatte. Das steht nicht da, aber wir können es annehmen. Das lag in seiner Familie. Die Zahl 6 stand in Verbindung zu ihr. David ging hin und nahm 5 kleine Steine. Er wählte sie aus.
Ja.
5 ist die Zahl der Menschheit.
Richtig.
Man hat ja 5 Sinne, stimmt's? Er wählte also 5 Steine aus. Das genügte für Goliath, aber auch für seine Brüder.
Ja.
Die wurden nicht von David getötet, aber nachfolgend durch andere von den Kindern Israels. Goliath trat vor und pöbelte herum, höhnte und lästerte den Gott des Himmels. Wer ist dieser unbeschnittene Philister, dass er den Gott Israels so schmähen darf? Als David hervortrat, fragte er, bin ich ein Hund, dass du mit Steinen um einen Stock zu mir kommst?
Ja.
Er muss seinen Helm etwas zurückgeschoben haben, um genauer sehen zu können, und das war sein Todesurteil. Er wurde hier an der Stirn getroffen. Was sitzt hier hinter der Stirn?
Das Kognitive, wo man Entscheidungen trifft. Der präfrontale Kortex.
Aha, das wurde hier zerstört. Hier im Schädel. Dann schnitt David ihm mit seinem eigenen Schwert den Kopf ab. Wofür steht das Schwert? Was ist das Schwert des Geistes?
Das Wort Gottes.
Ja, das Wort Gottes. Das Schwert Goliaths müssen seine Worte sein. Sein Kopf wurde mit seinen eigenen Worten abgetrennt.
Ja.
Also seine eigenen Worte verurteilen ihn. Wenn er ein Typus für Satan ist, war der nicht ein Lügner von Anfang an?
So ist es, also seine eigene Gerechtigkeit.
Wir sprachen in einer früheren Folge über Lügen.
Ja.
Und eine der Lügen, die er präsentiert, lautet, du hast keinen Retter. Du hast keinen Erlöser. Es gibt keine Versöhnung. Du musst es selbst erledigen. Und dann nahm David ihm die Rüstung ab. Die Bibel sagt, dass er sie zu seinem eigenen Zelt trug. Er lebte in Bethlehem, dem Brotkorb. Ja, die Typologien sind so wunderschön. Doch den Kopf nahm er nicht in sein eigenes Zelt mit.
Nein.
Den brachte er nach Jerusalem. In antiker Zeit war das eine übliche Praxis. Er hatte also den Kopf Goliaths in seiner Hand und brachte ihn nach Jerusalem. Er ging hin und stellte sich auf einem Hügel. Im Grunde sagte er den Jebusitern, die damals Jerusalem bewohnten, Ihr seid die Nächsten.
Ja.
Das heißt, Jerusalem, das ein Typus für alle Erlösten ist, wird erobert werden und die Jebusiter, fast hätte ich Jesuiter gesagt, was ziemlich nah dran ist, werden vertrieben werden.
Ja.
Und so stand er mit dem Schäl auf diesem Hügel und sagte, was mit Goliath passierte, wird mit euch passieren. Und was verloren und an die Feinde Gottes ging, wird wieder zurückgewonnen werden. Martin, wäre es möglich oder sogar wahrscheinlich, dass er diesen Schädel auf diesem Hügel begrub?
Definitiv.
Und dieser Hügel wäre dann Golgatha.
Ja, nun die Schädelstätte.
Ja, aber zu diesem Zeitpunkt war es Teil des Tempelbergs.
Ja.
Denn später bauten sie die Steine ab und es wurden zwei voneinander getrennte Hügel. Aber hier auf dem Gipfel des Berges, wo einmal der Tempel stehen würde, das Symbol der Erlösung, vergrub er diesen Schädel. Als Christus später kam und auf dieser Straße ging, musste über diese Stelle, wo der Schädel war, gelaufen sein oder vielleicht zertrümmerte das Kreuz, als er in den Boden gerammt wurde, den Schädel. Sogar buchstäblich. Im Museum von Jerusalem gibt es ein Beispiel einer Kreuzigung. Anders als in den Bildern auf der Welt dargestellt, durchdrangen die Nägel den Fuß nicht von vorne, sondern sie gingen durch die Seite der Ferse und wurden dann seitlich ins Holz geschlagen.
An den Seiten.
Es gibt da einen archäologischen Fund, der zeigt, wie diese Nägel durch die Ferse getrieben wurden. Der Schädel wurde also zertreten und die Ferse von Christus wurde gestochen. Darin liegt eine wunderschöne Symbolik, Martin.
Gott setzt nichts einfach so hinein.
Nichts wird übersehen. Wenn man sich die Symbolik betrachtet, was unsere Erlösung kostet, sagt die Bibel, dass sie mit Wasser und Blut erlöst sind, richtig? Nun, von der Kreuzigung durchquerte Jesus das Kidron-Tal und er ging auf die andere Seite, wo sich der Garten Gethsemane befand. Die Bibel sagt uns, dass er dort solche Qual litt, weil er die Trennung von seinem Vater spürte und die Sünde der ganzen Welt auf seine Schultern gelegt wurde.
And because the sins of the whole world were laid upon his shoulders. And the stress.
Der Stress verursachte, dass in diesem Garten Wasser und Blut vermischt von seiner Stirn tropften. Als er sich später auf Golgatha befand, lesen wir, dass der Speer seine Seite durchbohrte. Und Wasser und Blut flossen getrennt heraus. Das sind die Symbole der Erlösung.
So ist es.
Also, der Garten Gethsemane lag auf der einen Seite des Kidron-Tals und Golgatha lag dort auf der anderen Seite. Auf diesem Berg stand auch der Tempel, wo viele Opfer gab und viel Blut vergossen wurde.
Ja.
Das Blut wurde in das Kidron-Tal transportiert. Man spülte es mit Wasser durch Rohre, die man ins Tal hinunter verlegt hatte. Und all das Blut, das von all den Opfertieren floss, von all diesen Lämmern und Stieren und all diese Tiere, dieses Blut stand für die Erlösung und das Wasser stand für die Reinigung. Es floss in dieses Kidron-Tal hinab. Genauso floss bei Christus Wasser und Blut. Schweiß und Blut vermischten sich und flossen hinab. Als er am Kreuz hing, hatten sie ihm eine Dornenkrone aufgesetzt. Eigentlich hatten sie eine Krönung durchgeführt, denn sie hatten ihm ein königliches Gewand gegeben. Sie gaben ihm ein falsches
Zepter
in die Hand. Am Kreuz war von all dem die Krone übrig geblieben, die zwar den Schädel nicht durchdrang, aber das Blut lief aus der Haut heraus und vermischte sich mit dem Schweiß, der ihm übers Gesicht lief. Also flossen das antitypische Wasser und das Blut ins Kidron-Tal. Dann liest man im Buch Hesekiel, dass dieses Wasser im Kidron-Tal anstieg und von Bäumen gesäumt war und durch die Wüste floss. Und wo immer das Wasser durch die Einöde floss, sproß üppige Vegetation.
Also das Leben.
Ja, das Leben kam zurück und sogar hinunter ins Tote Meer, was ein Symbol für den Tod ist, für einen anhaltenden Tod. Auch dort gab es wieder Leben. Der Strom von Wasser und Blut, der vom Erlösungsplan kam, sollte also sogar Wüstengegenden Leben bringen. Und das Evangelium musste in diese ganze Welt hinausgehen. Es ist eine wunderschöne Typologie des Erlösungsplanes. Würdig ist das Lamm, das geschlachtet war, Martin. Das sollten wir nie vergessen.
Man kann es nicht. Das ist der Weg, auf dem wir voranschreiten müssen. Und nur durch diese Gerechtigkeit, die einen bedeckt.
Ja, und dort hing er, ganz ohne Kleidung, völlig nackt, damit du und ich und jeder, der an ihn glaubt, mit diesem Kleid der Gerechtigkeit bedeckt werden kann. Kein Wunder, dass die himmlischen Wesen vor dem Thron niederfielen und sagten: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet war.
Ja.
Aber wir haben noch einen großen Teil dieser Prophezeiung zu besprechen. Ich denke, dass wir das in einer weiteren Folge machen sollten.
Ja, unbedingt. Also schließen wir diese Folge ab.
Vielleicht sollten wir zum Abschluss darüber nachdenken, warum das Lamm, das geschlachtet war, würdig ist, die Schriftrolle zu öffnen. Damit ich und du zusammen mit ihm und in ihm ein Erbe haben dürfen. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir wollen dir für das Lamm danken, das für uns geschlachtet wurde. Und weil er geschlachtet worden war, war er würdig, die Schriftrolle zu öffnen und uns einen Einblick in den großen Konflikt zu geben, der seit dem Augenblick herrscht, als die Sünde in das Universum kam, bis zu seinem endgültigen Ende, das vor der Tür steht. Hilf uns, diese Dinge zu verstehen, dass wir sie verinnerlichen und den Charakter Gottes verstehen, der für uns starb, der für uns sein Blut vergoss und uns mit lebendigem Wasser reinigte, damit wir niemals mehr dürsten mögen. Danke für dieses Geschenk der Erlösung. Und wir bitten es im Namen Jesu. Amen.
Amen.